Maranatha.
Ja, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich denke, vorstellen brauche ich mich jetzt zum 7. oder 8. Mal nicht mehr, oder? Ich denke, das können wir uns sparen. Danke. Gut, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mir ganz, ganz schwer auf dem Herzen liegt, weil ich selbst in diesem Thema oft versage. Und eigentlich, wenn man doch hier oben steht und anderen was sagt, sollte man doch mit gutem Beispiel vorangehen, oder? So sollte das doch eigentlich sein. Aber oftmals im Alltag der Feind einen doch niederdrückt und ihm gelingt es, dass man den Herrn Jesus aus den Augen einfach wegnimmt. Und ein Thema habe ich heute mitgebracht, dass ich möchte, dass ihr gleich wisst, dass ich nicht mit dem Finger auf jemanden zeige, sondern diese Worte gelten zuallererst zu mir. Und wenn sie für mich gelten, bin ich mir sicher, gelten sie auch für Gottes Volk. Die Botschaft, die ich heute mitgebracht habe, wird immer in Verbindung oder meistens in der Verbindung mit der Wiederkunft Jesu gegeben. Es ist niemals oder fast niemals außerhalb der Wiederkunft Jesu zu finden. Also mit anderen Worten, Jesus gibt einen Rat, tut Punkt, 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 weil ich bald komme. Also mit anderen Worten, du kannst diesen Punkt, den wir heute durchnehmen werden, den kannst du nicht übergehen. Du kannst nicht sagen, naja, meine Stärke liegt aber dafür woanders. Diesem Punkt rät Jesus selber dir und mir. Und ich lade euch ein, wem es möglich ist, mit mir nochmal niederzuknien, damit wir unsere Herzen ganz aufmachen, dass der Geist Gottes in uns wirkt und dass ich ihm natürlich nicht im Weg stehe. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du es bist, der den Sabbat geschaffen hat. Dass du es bist, der uns heute hierher geführt hat. Dass du es bist, der unser Leben in seiner Hand hält. Ja. Vater, wir danken dir, dass du möchtest, dass dein Sohn Jesus Christus bald wiederkommt. Vater, helf uns dabei, dass wir vorbereitet sind. Vater, das bitte ich dich jetzt für jeden Einzelnen hier, der hier gekommen ist. Bitte halte du alle Störende fern und helf du, dass ich dir nicht im Weg stehe. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Gut. Ich werde mit einem Eingangstext anfangen, nur damit ihr seht, dass ich den Mund nicht zu voll genommen habe. Er steht in Matthäus 24. Um was geht es in Matthäus 24, ohne dass wir es aufschlagen? Wer weiß es, was steht in Matthäus 24 drin? Die Endzeitpredigt. Ja. Matthäus Kapitel 24 und dort der Vers 42. Er kommt öfter vor. Ich könnte jetzt 3, 4 Verse nennen. Ja, wir nehmen ihn einmal dran. Es gibt Parallelevangelien. Es gibt auch noch Paulus, der was dazu zu sagen hat. Aber ich denke, ihr wisst dann, um was das Thema heute gehen wird. Matthäus 24, Vers 42. Da sagt Jesus, wachet also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Also mit anderen Worten, Jesus rät dir und mir, dass du und ich wachen sollst. Nicht wachen, weil du vielleicht zu wenig von Jesus weißt. Oder wachen sollst, weil es könnte ja passieren, dass sich die Wiederkunft hinzieht, sondern du sollst wachen mit der Begründung, weil du eben nicht weißt, wann Jesus kommt. Das ist die Begründung. Wer es mir nicht glaubt, den kann ich dann nach der Predigt Paralleltexte geben, wo es noch viel öfter vorkommt. Wir könnten vielleicht noch Matthäus 25 zum Beispiel, den Vers 13 nehmen. Ihr kennt es, ich werde ihn jetzt aber nicht wiederholen. Ja? Und ich möchte heute in dieser Predigt Prinzipien aufzeigen, was die Bibel lehrt, was Wachen bedeutet. Diese Predigt dient nicht dazu zu sagen, okay, jetzt habe ich alles über das Thema Wachen gehört. Nein, es ist einfach ein Auszug von dem, was die Bibel über Wachen lehrt. Und es fängt für mich zuallererst an mit der richtigen Rechtfertigungslehre. Ich werde da mich nicht lang aufhalten, weil es sollte klar sein, aber ich merke in unseren eigenen Reihen, wird unsere Rechtfertigungslehre immer mehr zu der protestantischen Rechtfertigungslehre, nicht mehr zu der Rechtfertigungslehre, die es eigentlich wirklich meint. Deswegen betone ich den Text nochmal. Ja, er sollte aber eigentlich für Adventisten klar sein. Aber ich werde ihn nochmal anführen. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 bis 11. Ganz einfacher Text, ganz bekannt, dennoch so entscheidend in seiner Auswirkung. Warum schreibt der Johannes überhaupt das? Können wir lesen? 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also das, was der Johannes schreibt, dient dazu, dass du und ich nicht sündigst. Und wenn doch, so haben wir einen Beistand oder Fürsprecher oder Tröster, je nach Übersetzung, bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Jetzt schauen wir zwei Verse davor an. Was soll denn mir helfen, damit ich nicht mehr sündige? Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber hier steht kein Punkt, Geschwister. Hier steht kein Punkt. Ich bin ehrlich, manchmal wünsche ich mir auch, dass da ein Punkt steht. Aber da steht kein Punkt. Und ich weiß nicht, warum wir geneigt sind, öftermals hier einen Punkt zu machen, nur weil es unsere Brüder oder unsere Freunde aus den protestantischen Kreisen so wollen. Hier heißt es ganz deutlich, und uns reinigt von was für Ungerechtigkeit? Von jeder Ungerechtigkeit. Achtung, das sind nicht meine Worte. Ihr könnt danach ruhig sagen, der Dominik immer mit seinem Zeug. Nein, das ist nicht mein Satz. Es steht in der Bibel drin. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen. Ich habe es schon mal genannt. Ihr kennt das Beispiel. Verzeiht mir, dass ich es wiederhole. Aber hier ist eben Wachen auch ganz wichtig. Was für einen Sinn ergibt es, wenn ich heroinsüchtig bin und mir, ich sage, Herr Jesus, verzeih mir, dass ich gestern Heroin genommen habe. Was bringt es? Was muss ich normal beten? Bitte nimm mir die Sucht davon weg. Nur das macht doch Sinn, oder? Wenn ich je zornig bin, was bringt mir das, wenn ich sage, Herr Jesus, vergib mir, dass ich gestern je zornig zu meiner Frau war? Ist ein schönes Gebet, wird vielleicht auch erhört. Nur was bringt's, wenn ich es morgen vielleicht oder übermorgen oder wenn irgendeine böse Situation kommt, kommt das Gleiche in mir wieder hoch. Merken wir? Das ergibt keinen Sinn. Wenn ich gesündigt habe, gehe ich zum Herrn Jesus und er vergibt mir und dann ist es wieder gut. Ja, das ist die eine Seite, das stimmt. Aber er will dich vom Kernproblem erlösen. Von dieser Sünde, die in dir drin ist. Das mit Jezorn war ein Beispiel. Ihr könnt jetzt da eintragen, was ihr wollt. Ja? Das ist ganz wichtig. Sonst macht die Rechtfertigungslehre, wie Gott sie eigentlich meint, überhaupt keinen Sinn. Und dann gebe ich auch den Heiden irgendwo ein bisschen recht. Ihr seid nichts anderes wie ein bisschen bessere Humanisten. Mehr seid ihr nicht. Und mehr könnt ihr auch gar nicht. Und dann muss man sagen, ja, mehr können wir selber nicht. Das ist absolut richtig, das stimmt. Wir selber können nicht mehr. Aber wir wissen, wer es kann. Aber wie kann man jetzt dann beispielsweise zu Sünden, die vielleicht in unseren Augen etwas härter sind wie je zornig? Ich spiele jetzt zum Beispiel auf Homosexualität an. Wie kann man dann da sagen, Moment mal, bleib so, das sieht der Herr. Kannst nichts machen dafür. Ja, ich selber kann wirklich nichts machen dafür, das stimmt. Aber es gibt jemand, der es machen kann. Verstehen wir jetzt, warum die protestantische Lehre immer mehr in uns auch Gestalt gewinnt? Weil es hat irgendwie einen Punkt von bleib so wie du bist. Erst wenn du gefallen bist, dann rennst du zurück. Ja, und es ist auch eine schöne Seite, dass wir zu Jesus kommen. Steht auch ganz klar in Kapitel 2, Vers 1. Wenn wir gesündigt haben, so haben wir jemanden. Aber der Hauptkern ist, dass Jesus dich von deiner Lieblingssünde, was auch immer die ist, befreien mag. Jesus kam auch nicht einfach hier auf diese Erde, nur weil die Zeit reif war. Er hat uns vorher den Johannes den Täufer geschickt, damit der auch den Boden erst einmal ebnet. Tut Buße, reinigt euch. Merken wir das gleiche Prinzip. Das allergleiche. Und dann kamen auch Pharisäer. Und sie haben gesagt, was wollt ihr hier bei mir? Ihr Otternbrut, ja? Denen ging es nie um frei zu werden, um ihre Schuld zu bekennen. Das war nie ihr Motto. Da ging es um Sehen und gesehen werden, ja? Also ganz wichtig, wenn ich eine falsche Rechtfertigungslehre habe, dann behindert mich das entscheidend beim Wachsamsein. Denn wenn ich eine falsche Rechtfertigungslehre habe, werde ich meine Sünde nicht erkennen wollen und schon gleich gar nicht bekennen wollen und schon gleich gar nicht befreit werden wollen. Der nächste Punkt, den man oft auch nicht mit Wachen verbindet, ist der Markus. Markus Kapitel 13. Markus Kapitel 13. Wir lesen erstmal den Endvers, damit wir wissen, worauf Jesus hin will. Und dann lesen wir den Zusammenhang. Markus 13 und dort den Vers 37. Was ich aber euch sage, Achtung, das sage ich allen. Wachet. Jetzt brauchen wir den Zusammenhang. Was ist denn dann Wachen? Er nimmt das Beispiel, Vers 33. Seht zu, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache, so wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens. Hier benutzt Jesus ein Bild, ein Gleichnis, ihr kennt es, dass jemand außer Landes reist und gibt das Werk seinen Knechten. Und was bedeutet Wachen? Dass jeder seinem Werk nachgeht. Also mit anderen Worten, in der Gemeinde kann es eigentlich keine Arbeitslosigkeit geben. Es ist unmöglich. Das geht nicht. Ja, wir können nicht alle Prediger werden, wir können nicht alle Diakonieleiter werden, wir können nicht alle Missionsleiter werden. Keine Frage, jeder nach seiner Gabe. Ich bin ehrlich, manchmal bin ich so neidisch, wenn ich so sehe, wie die Leute Klavier spielen Und ich habe ein Jahr nach dem anderen Klavierunterricht und du kommst nicht weiter und kommst nicht weiter. Und jetzt bist du wieder bei dem Lied, was vom halben Jahr und so weiter. Man fängt schon langsam das Lachen an. Und dann kommt jemand und denkst du, wie lange spielst du Klavier? Ja, ich bin im zweiten, im dritten Jahr. Und du denkst dir, oh meine, ich bin schon im fünften und der spielt das Dreifache von mir. Merk mir. Wir können nicht alle die gleichen Gaben haben, es geht nicht. Aber du hast von Jesus eine Gabe garantiert. Ein Werk, was du durchführen kannst. Und das Wachen beinhaltet, dass du in diesem Werk vorangehst. Also wachsam sein auf die Wiederkunft Jesu bedeutet, dass du deiner Aufgabe nachgehst, wie diese Knechte, die jeder sein Werk verrichten. Wir haben die Parallele in Matthäus 24. Ihr kennt es, Matthäus 24, Vers 45, gleich nach dem Vers, wo wir mit dem Wachen gelesen haben. Ja? Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur rechten Zeit. Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Der Knecht hat einfach seine Mitknechte das zu essen gegeben, was dran war. In dem Bild. Die Speise, die dran war. Interessant ist der andere, der irgendwann gedacht hat, mein Herr kommt noch lange nicht, der hat auch was gemacht. Der ging plötzlich ganz woanders hin. Wir werden es jetzt nicht lesen, ihr kennt den Text. Ganz wichtig, Dienst für die Gemeinde, aber zuerst natürlich für Gott. Nächster Punkt, der ist natürlich klar, ich will ihn trotzdem nennen, was Wachen auch bedeutet. Römer Kapitel 13, Vers 11. Römer Kapitel 13, Vers 11. Da sagt Paulus, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Also mit anderen Worten, die Prophetie ist ein ganz wichtiger Faktor, um wachsam zu bleiben, damit du erkennst, dass deine Erlösung immer näher kommt. Jesus gibt mal den Pharisäern, vielleicht können wir das kurz, nehmen wir uns kurz die Zeit. Matthäus Kapitel 16. Ihr kennt die Vorgeschichte, die Sadduzäer und die Pharisäer vereinigen sich zum ersten Mal, kommt nicht oft vor, denn die haben sich gemieden wie, wie Beißzange, wa? Die einen haben Gemeinschaft mit den Römern gemacht, die anderen haben gesagt, bleibt mir bloß mit denen fern. Die einen wollten mit aller Gewalt an die Macht. Die anderen haben gesagt, es reicht uns, wenn das Volk uns untertänig ist. Ihr kennt die zwei Gegensätze von Sadduzäer und Pharisäer. Aber da machen sie gemeinsame Sache. Sie wollen Jesus in Anführungsstrichen eine Falle stellen und wollen ihm um ein Zeichen bitten. Wir lesen nur Vers 3 oder Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Er bleibt nicht stehen, er sagt sogar noch, was sie sind, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Also mit anderen Worten, wir haben in der Bibel Zeichen, Prophetie, die uns zumindest die Nähe der Wiederkunft Jesu anzeigen. Und da gilt es natürlich, wachsam zu sein. Was haben wir denn für prophetische Sachen, die uns denn als Gemeinde zeigen, in welcher Zeit wir leben? Ich habe jetzt nur ein paar. Wir haben erstmal die ganz großen Naturzeichen, die keiner leugnen kann. Wir haben das große Erdbeben in Lissabon 1755. Wir haben die Sonnenfinsternis und dass der Mond, ja, ihr kennt es, wie Blut wurde, 1780. Wir haben den Meteoritenregen oder Sternenfall, wie er auch genannt wird, 1833. Geschwister, das ist 200 Jahre her. Dann haben wir das Untersuchungsgericht 1844. Dann haben wir jetzt die Aufrichtung, das Bild des Tieres. Eine neue bzw. eine Macht, wo Kirche und Staat zusammenkommen werden, um dich und mich verfolgen zu können. Damit sie das Sonntagsgesetz bringen können. Wir wissen, wann die evangelische Kirche zumindest zum ersten Mal öffentlich, ich weiß im Geheimen wahrscheinlich schon viel eher, aber lass uns nicht irgendwelche Geheimsachen, wo wir nicht genau wissen, lass uns nur was öffentlich bekannt ist. 1990, als die evangelische Kirche die Hand über den Abgrund hielt und wem die Hand reichte? Den Papsttum. Das sind Fakten. Natürlich könnte jetzt unter uns einer sagen, Dominik, das war schon viel früher. Keine Frage. Die Pläne waren natürlich, die kamen nicht von heute auf morgen. Keine Frage. Aber lass uns nur offizielle Fakten nehmen. Nur das, was keinen in Frage stellt. Und dann natürlich der Hohn, der 2017 war, als man Martin Luther nachspielte, wie er die 99 Thesen an die Wand brachte von der Schlosskirche, aber mit dem Unterschied, dass es diesmal nicht 99 Thesen dagegen, sondern Thesen dafür. Das war ein blanker Hohn eigentlich, oder? Am 31. Oktober 2017, was dann in den Nachrichten gezeigt wurde. Sind Fakten, kann sich jeder runterladen, nachschauen, das ist keine Verschwörungstheorie, dass man sagt, oh, was weißt du, das habe ich nie gehört. Einfach nachschauen. Dann haben wir den Punkt in Matthäus 24, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Traut man sich heute noch, als Frau oder als ältere Frau nachts oder abends von A nach B zu gehen? Geschwister, früher hat man echt extra einen Wächter beauftragt. Und wo sollte der Wächter stehen? Ganz oben auf der Zinne. Er ist total ungemütlich dort, das macht gar keinen Sinn. Möchte mich auch lieber dahin hocken. Das ist viel gemütlicher. Aber der Wächter hatte eine Aufgabe, der soll die Gefahr viel schneller sehen. Der sollte weiter gucken wie der Normale, der unten ist, der in den Toren lebt. Deswegen hat man ihn ganz nach oben gestellt, dass der die Feinde schon viel eher erkennt, wie einer, der unten steht. Deswegen werden auch Propheten oft Seher genannt. Ja? Also wir sollten Dinge sehen, um anderen davon zu erzählen und zu warnen. Und natürlich auch für uns, um glücklich zu sein, dass sich unsere Erlösung naht. Wie können dann manche aber sagen, erzähl uns nichts mehr von der Prophetie, lieber mehr von der Liebe? Merken wir, das eine ist untrennbar mit dem anderen verbunden, weil Jesus uns liebt, hat er dir die Prophetie gegeben. Nur wenn ich dir ständig sage, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, das ist wichtig und die Grundlage, keine Frage, wird sie mir bleiben. Nur das allein wird dich noch nicht zum Seher machen. Also merken wir, das Kreuz ist unbedingt die Grundlage, keine Frage. Aber sie sollte dazu dienen, um anderen auch davon zu erzählen. Und wenn die Gefahr kommt, dass du es ihnen aufzeigen mögest. Für was haben wir noch Prophetie? Oft wird das, dieser Punkt oft vergessen. Aber ihr kennt den Text, bin ich mir auch sicher. 2. Petrus, Kapitel 1. 2. Petrus, Kapitel 1 und dort Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wer ist der Morgenstern?
Jesus.
Merken wir, für was die Prophetie da ist. Gut, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den würde ich persönlich nie mit Wachen verbinden. Also ihr seht selber, beim Studium kommt man auf Dinge, wo man sagt, hä, das mit der Prophetie, ehrlich, gut, das habe ich verstanden, das macht Sinn. Dass ich in deinem Werk arbeiten darf, macht vielleicht auch noch Sinn. Aber der nächste Punkt, der ist spannend. Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4 und dort Vers 2 und 3. Da sagt der Paulus, haltet fest am Gebet. Das ist jetzt noch ein bisschen leichter, oder? Gebet und Wachen kriegen wir noch irgendwie hin miteinander, oder? Ohne Gebet wird Wachen wahrscheinlich keinen Sinn haben. Aber der Text geht weiter. Haltet fest am Gebet und wachet darin mit Danksagung. Also mit anderen Worten, ich soll beten, und im Gebet soll ich auch danken. Jetzt die Frage, was hilft mir das? Oder was hat es mit Wachen zu tun? Wenn ich bete, dann kann es sein, dass du vielleicht Fürbitte für jemand hast oder für dich selbst bittest. Aber wenn jetzt der Paulus sagt, aber wachet mit Danksagung, das heißt, was muss ich vorher dann im Kopf gemacht haben im Gebet? Ich muss mich an die Dinge erinnern, wo mein Gebet auch erfüllt wurde. Und diese Erfüllung des Gebetes ist gleichzeitig ein Wachsamsein für mein neues Gebet, was ich bringe. Mit anderen Worten, es hört nie auf. Du betest und du dankst auch für das, was du schon mit Gott erleben durftest oder mit das, was Gott dir schon bis jetzt geschenkt hat. Und dieser Zustand, der da ist, beschreibt, wachet darin. Eine Fürbitte, eine Bitte und ein Dank. Du bist Gott dankbar. Du kommst gar nicht auf den Gedanken, dass dein Gebet vielleicht nur bis zur Holzdecke kommt. weil du dankst für die Dinge, die du schon erlebt hast. Der nächste Punkt ist Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14. Um was geht's in Markus 14? Um Gethsemane. Markus 14 und dort die schrecklichen Verse 37 und 38. Und Jesus kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Und jetzt der nächste Vers. Wachet und betet, warum? Damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ich habe den bei Schwester Weid ein bisschen nachgelesen, weil ich mir gedacht habe, okay, was meint jetzt Jesus genau damit? Ich meine, wenn ich wache, macht es Sinn, dass ich dann vielleicht nicht in Versuchung komme. Aber jetzt hier auf Gethsemane, was hat es einen Petrus oder einen Johannes gebracht, wenn er es geschafft hätte, mit Jesus wirklich die Nacht durchzubeten? Was hat es gebracht? Und da bin ich erschrocken, als sie schreibt, hätten sie mit Jesus gewacht, dann hätten sie sein Leid gesehen, dann hätten sie gesehen, wie seine Blutstropfen auf die Erde fielen und dass er bereit ist, den Kelch von Gottes Hand anzunehmen. Und das wiederum hätte dazu geführt, dass, was hätten sie dann gemacht, als die römischen Soldaten kamen? Sie wären mit ihm mitgegangen. Sie wären nicht weggeflohen. Sie wären ihm treu zur Seite gestanden. Sie hätten gesehen, wie er geweint hat, wie er gekämpft hat, aber gesagt hat, ich lasse es so geschehen. Da wäre jeder Hoffnung auf ein irdisches Reich spätestens da verloren gegangen. Merken wir, was es jetzt nur rein bildlich gesprochen hat in dieser Geschichte des Wachsamsein? Dass du zum Soldaten sagst, nimm mich auch mit, bin auch dabei. Da wäre der Knecht nicht sein Ohr abgehaut worden. Da hätte keiner fliehen müssen. Keine, es wäre auch nie zur Verleugnung von Petrus gekommen. Merkt ihr, versteht ihr das, was das für alle Konsequenzen hätte? Ich bin ehrlich, ich habe es auch nicht gesehen. Aber ich habe mir nur gedacht, Moment mal, was bringt es dem Petrus, Johannes hier da, wenn sie es geschafft hätten, nicht eingeschlafen wären. Was sie alles mitbekommen hätten, was sie erlebt hätten, was sie dann auch verstanden hätten. Also wachsam sein, damit du nicht in Versuchung kommst. Gibt es am Ende der Zeit Versuchung? En masse, oder? Matthäus 24 ist das Wort Versuchung, glaube ich, das Wort. Lasst euch nicht verführen. Ich glaube, das Wort verführen kommt am meisten im Kapitel 24 vor. Oder wenn, dann am zweitmeisten. Ja? Wo es dann am Schluss sogar heißt, wenn sie sagen, er ist in der Wüste. Also das ist schon dann der Höhepunkt der Verführung. Ja? Wenn jemand sagt, Jesus ist schon gerade da, magst nicht mit mir mitgehen. Ich glaube, das ist dann der Höhepunkt der Verführung schlechthin. Ja? Nächster Punkt, Offenbarung 16, Vers 15. Offenbarung 16, Vers 15. Das ist jetzt nur eine Bestätigung von dieser Rechtfertigungslehre, die wir am Anfang hatten. Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Also wachsam sein hat was mit Kleiderbewahrung zu tun. Und um Kleiderbewahrung braucht es auch die Rechtfertigungslehre, eine richtige Rechtfertigungslehre, die deutlich sagt, du kannst zu Jesus kommen, so wie du bist, egal wie dreckig du bist. Aber Jesus wird dich nicht so lassen, wie du bist. Das ist ein kleiner Unterschied. Wenn wir jetzt hier dann die Verbindung ziehen, wer ist nackt? Welche Gemeinde ist nackt? Laodicea ist das gleiche Wort, nur ich weiß nicht, warum es in den Bibeln Offenbarung 3 mit bloß übersetzt wird, weil das griechische Wort ist das gleiche. Bloß, nackt. Hier haben sie, man könnte auch hier übersetzen, damit er nicht bloß umhergehe. Wer ist das Gleiche? Also Laodicea hat ein Problem, ihre Kleider zu bewahren. Da gibt es anscheinend in dieser Gemeinde Laodicea den Gedanken, weil du alles weißt, passt es so. Die Erkenntnis allein reicht. Geschwister, wir haben alle unsere Lieblingssünden und ich fange da bei mir an. Bist du bereit, deine Lieblingssünde auf dem Altar zu opfern? Manchmal wird mir ehrlich gesagt, ich bin keiner, der irgendwas immer anderen nachsagt. Ich mag das immer nicht. Aber manchmal wird mir wirklich Angst und Bange, denn wenn wir so einen Alkoholiker sehen oder einen, der gern raucht, wie schnell bist du dabei zu sagen, muss der das machen? Hat er das immer noch nicht kapiert? Aber wenn ich dann im Geist der Weissagung lese, wer ist jetzt schlimmer dran? Ein Stolzer oder einer, der gern die Flasche trinkt? Der Stolze sieht sich nicht als schlimm an. Der Alkohol trinkt, der weiß genau, was danach passiert. Sein Geist wird anders. Danach muss er sich entschuldigen, weil irgendwelche Dinge er dann gemacht hat, ihr kennt es und so weiter. Wer sagt dem Stolzen ins Gesicht, dass er so wie er ist, keine Chance hat? Das war jetzt nur ein Beispiel, ja? Apostelgeschichte 20, wir sind fast am Ende. Apostelgeschichte 20. Da bringt der Paulus Wachsamsein auch mit zwei interessanten Aspekten, bringt es zusammen. Apostelgeschichte 20. Vers 30 und 31. Da sagt Paulus den Ältesten zu Ephesus, aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Warum? Um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wachet und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Der erste Punkt ist gar nicht so schwer. Ich soll wachen, weil aus meiner eigenen Mitte Menschen kommen werden, die Verkehrtes reden. Aber nicht nur das, sie haben ein Ziel. Nicht nur, dass sie ihre Lehre loswerden, sondern sie wollen dich auch mitnehmen zu sich. Das ist ihr Ziel.
Also nicht nur, dass sie was loswerden wollen und gehen bitte, sondern sie wollen was loswerden und wollen dich aber mitnehmen. Dafür ist Wachsamsein gut. Aber komisch, dass der Paulus hier nach dem Wachen noch ein Und macht und denkt daran. Also anscheinend wachsam sein wichtig, damit ich nicht verführt werde, aber wachsam sein auch mit einer Kombination, was ich selber vielleicht tun könnte. Er sagt, denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Mit anderen Worten, er vergleicht sich mit diesen Irrlehrern. Was macht er im Vergleich zu diesen, die aus der eigenen Mitte kommen, um andere zu sich zu ziehen? Er sagt, ich habe vollste Hingabe. 3 Jahre lang mit Tränen. Ich habe euch alle geliebt. Ich habe nicht nur die Großen ermahnt. Es kommen dann die nächsten Verse, ja? Sondern auch die Kleinen. Ich habe alle ermahnt. An meiner Hingabe könnt ihr es auch schon quasi indirekt erkennen, ob ich richtig oder falsch liege. Vergleicht meine Hingabe mit denen, die aus eurer Mitte kommen, verkehrtes reden und euch dann abziehen. Haben sie auch um euch so geweint wie ich? Haben sie auch jeden von euch unter Tränen ermahnt oder nur die, die den teuersten Anzug anhatten? Oder die hübscheste Frau? Oder wie er jeden ermahnt? Hast du Hingabe für Jesus? Also ich muss manchmal bekennen, manchmal habe ich keine. Und es verletzt mich. Ich denke es manchmal, wenn ich in der Stadt bin. Und da hocken manche schon die 5. oder 4. oder 6. Stunde schon mit ihrem Wachturm so. Ja, ich tue mich dann auch mein Gewissen beruhigen und sage, ja, die müssen es ja. Aber wenn es die müssen und ich muss es nicht, ja, wie viel mehr sollte ich aber dann dastehen? Weil ich muss es nicht. Ich liebe angeblich meinen Herrn Jesus. Jetzt kann man sagen, du da stehen und mit ihm ist nicht mein Ding. Keine Frage, dann nimm was anderes. Nimmst du an irgendwelchen Projekten teil. Hast du Hingabe für den Herrn Jesus? Es sagt ja niemand, dass du mit irgendeinem Waldbuch da stehen musst. Es gibt ja verschiedene Aufgaben. Machst du das? Hast du diese Hingabe? Oder erwischst du dich lieber bei der Bundesliga? Oder bei irgendeinem spannenden Spielfilm? Und ich muss hier Farbe bekennen, ich erwische mich manchmal lieber, dass ich schaue, ob der Club 2-0 gewonnen hat oder 2-0 verloren hat. Dann denke ich mir, hat das Bestand? Hat das Sinn? Geht es darum, ob er gewonnen hat oder nicht? Aber ohne Hingabe kannst du gar nicht wachen. Das ist unmöglich. Wenn du für Jesus keine Hingabe hast, ist Wachsamsein unmöglich. Denn du lässt dich viel zu leicht ablenken, viel zu leicht fortreißen. Ich weiß, es sind harte Worte, was ich heute sage. Ich habe es von Anfang an gesagt. Es sind Worte, die ich zu mir zuerst selber sage. Aber es ist sonst wachsam sein nicht möglich. Und es bringt auch nichts, immer in jeder Adventgemeinde immer zu hören, ey, wir leben in der endletzten Zeit, wir haben nicht mehr lang. Tschüss, mach's gut, hab dich lieb. Ja, das können wir freilich untereinander immer wieder sagen. Ist auch wichtig und schön, keine Frage. Hat auch seinen Sinn. Aber wenn es nicht da reingeht, versteht ihr, was ich meine? Dann macht es keinen Sinn. Also wir brauchen Hingabe für das Werk Gottes. Dass du auch für jeden aus deiner Gemeinde weinst, wenn er die Tür zumacht und sagt, ich komme nicht mehr. Letzter Punkt, Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21.
Da nennt uns Jesus einen Punkt, was dich vom Wachsamsein aufhalten kann. Was dir das Wachsamsein kaputt machen lässt. Lukas 21, Vers 34 bis 36. Hütet euch aber, also Achtung, Jesus spricht nicht oft mit den Worten hütet euch. Es kommt vielleicht 7, 8 Mal vor. Also es ist kein allerlei Regel, ja? Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch, es kommt ein Wort, was es in der Bibel nur einmal gibt, im Neuen Testament. Interessant, dass es mit Völlerei beschrieben wird. Weil Völlerei bringen wir mit was in Verbindung immer? Mit was bringen wir Völlerei immer zuerst in Verbindung? Wenn ich viel zu viel gegessen habe. Ja? Aber Völlerei, eigentlich das Wort, was da steht, meint eigentlich höchster Rauschgenuss. Also mit anderen Worten, das, was du übertrieben machst, die Auswirkungen davon. Versteht ihr, was ich jetzt meine? Das muss nicht Essen sein. Es ist in den meisten Fällen Essen, keine Frage, aber es muss nicht das sein. Also hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wachet nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wie kann jetzt Völlerei, Trunkenheit, Lebenssorgen meinen Wachsamszustand stören? Wir haben jetzt dieses Bild, ich esse viel zu viel. Bin ich danach wachsam oder nicht? Es gibt einen Arbeitskollegen, vor dem ziehe ich meinen Hut, der sagt immer mittags, du Leute, ich kann mit euch nicht mitgehen. Und wir sagen immer, hast du keinen Hunger, sag er mal. Und er sagt, du, wenn ich immer essen tue mittags, ich kann danach nicht mehr arbeiten. Ich hätte am liebsten dann nur noch... Das ist jetzt das Bild. Aber ich habe auch immer gedacht, dass es um das nur geht. Bis ich einmal mit meinen weltlichen Freunden zum Skifahren gegangen bin, dann ist mein Horizont ein bisschen nach oben gegangen. Weil ich hatte diesen Vers auch immer nur so gelesen, naja, wenn ich viel zu viel esse, dann werde ich müde und träge. Und ja, der Text meint vielleicht das auch, aber der Text meint bestimmt noch viel mehr. Wir sind zum Skifahren gegangen. Und was macht man vorher? Man guckt auf die Wetter-App, oder? Und da war angezeigt, Sonntag schönes Wetter, Montag halb schönes Wetter, Dienstag, Mittwoch nur noch schneien, siehst du nichts mehr, zack. Ist jetzt Skifahren günstig oder teuer? Was denkt ihr? Sehr teuer, oder? Nicht teuer, sondern sehr teuer. So, was machst du jetzt, wenn du so eine Wetterprognose vor dir hast? Sonntag, schön, Montag geht schon langsam los, nicht mehr so schön. Dienstag, vergiss es, Mittwoch, vergiss es. Was ist der normale Gedankengang, wenn du dann am Sonntag auf der Skipiste ankommst? Was denkst du dann? Dass du alles ausnützt, oder? Es macht Sinn, oder? Zu sagen, ey, wir haben so viel Geld bezahlt, uns gehen im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus, ja, in Anführungsstrichen, ja. Lasst uns. Und dann hat der Herr Jesus zu mir gesagt, pass auf. Weil oftmals lernst du von den weltlichen Leuten viel. Wir sind da angekommen, viel zu spät losgefahren, von Nürnberg nach Österreich, kommst schon um 11, 11:30 an, hast schon in Anführungsstrichen so einen Hals, weil die Gondel schon 2 Stunden alt ist, ja, in Anführungsstrichen. So, du willst lossteigen, ziehst dir deine Sachen an, willst losfahren? Jetzt sagen die plötzlich zu mir, Dominik, wir haben einen Hunger. Bist du wahnsinnig? Wir sind gefahren um 5:30, willst du nichts essen? Ich habe mir gedacht, Leute,
ihr habt doch auf der Tankstelle kurz was gegessen. Lasst uns doch das Essen dann um 4. Das macht Sinn, oder? Oder wenn wir 4 Stunden gefahren sind, vielleicht um 2, 3, dass wir schon wenigstens 4 Stunden Intus haben. Und dann machen die plötzlich so zu mir. Die sind allen Ernstes um 11:30 in die Wirtschaft gegangen, um zu essen, obwohl sie wussten, dass die Sonne gegen uns ist. Es sind nur noch Stunden, wo sie da ist. Ich habe mir gedacht, Moment mal, von denen ist keiner magersüchtig. Von denen ist keiner, der dünn ist, wie dass der gleich umfällt. Ihr wisst, auf welchen Punkt ich hinaus will. Das hätte jeder von denen lockerst durchgehalten, zu sagen, dann essen wir halt in 4 Stunden. Aber das geht nicht, wenn das dein Elixier ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du das so gewohnt bist, essen, dann kann kommen, was will. Du wirst das Essen nicht verschieben. Nächster Tag habe ich exakt das Gleiche erlebt. Nur der Unterschied war, dass die Wetterprognose leider die Wahrheit gesprochen hat. Um 11:30 war Ende. Du konntest danach nicht mehr fahren. Also normalerweise wird er bis 11:30 durchfahren, oder? Ja, nein, es musste um 11 Uhr was essen. Und um 13 Uhr wollten die ihr Bier trinken. Die haben nicht sich voll getrunken, nicht, dass ihr denkt, hier geht's um Trunkenheit. Die haben vielleicht 2 Bier. Gut, ich wäre dann schon längst durch gewesen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich das Bier getrunken hätte, hätte nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Für die war das Gang und Gäbe. Ja, das war für die. Aber das musste halt sein. Es gehört dazu. Und dann standen die um 11:30 die ganze Zeit auf der Hütte. Mit vollem Preis bezahlt für diese 3, 4 Tage. Ich meine, natürlich, am Anfang warst du sauer. Am Anfang bist du heimgefahren, hast gedacht, für was habe ich so viel Geld ausgegeben? Hätte ich gleich allein fahren können. Aber ich habe dann verstanden, Dominik, was es bedeutet. Zum Beispiel bei Noah, sie aßen und tranken und ließen sich heiraten. Das muss nicht mal was Negatives sein, wobei wir jetzt natürlich bei Völlerei wissen, es ist in einem übertriebenen Sinn, sondern es ist einfach hier da oben. Und dann habe ich bei Schwester Weid den Satz, ihr kennt ihn alle, in der Endzeit bedarf die Gemeinde einen Glauben, der Hunger, Durst und Geduld mit sich bringen kann. Also nicht gleich, du sagst was und dann kriegst du es sofort. Nee, du sagst was und kriegst erstmal nichts. Du bittest wieder, kriegst nichts. Zumindest sieht es so aus, dass du es nicht kriegst. Wir wissen, der Herr hat schon alles in die Wege geleitet. Aber erstmal, du betest, es sieht aus, es passiert nichts. Das ist natürlich nur ein einfaches Beispiel, was ich jetzt hier gebracht habe. Vielleicht werde ich irgendwann mal den Mut besitzen, ihnen, meinen Jungs, das dann auch mal zu sagen, was ich von ihnen eigentlich gelernt habe dadurch. Aber dass sie eigentlich, ja, doch sich mal überlegen sollten, ob das so viel Sinn gemacht hat. Ja, so viel Geld für ein paar Minuten, wenn man das vorher schon weiß, hätte man es natürlich nicht gewusst. Und man wäre eingegangen, naja, jeder Tag ist Sonnenschein, wir fahren jeden Tag bis 4 Uhr, dann macht es natürlich Sinn, irgendwann mal zu essen. Aber wenn ich weiß, uns läuft die Zeit davon, dann hätte eigentlich ja jeder normale Mensch gesagt, du, weißt was, wir essen dann nach 4. Es tut zwar weh, wenn wir heute Vormittag vielleicht weniger an der Tankstelle bekommen haben, aber es kriegen wir schon bis 4 hin. Und wenn jemand gesagt hätte, komm, dann lass uns einfach nur ein Brötchen holen, essen wir es und dann fahren wir gleich weiter. Nee, die haben da wirklich 90 Minuten da ihre, in Anführungsstrichen, ihre Siesta, ihre Pause gemacht. Obwohl du vollen Preis dafür bezahlt hast. Gut. Letzter Text und dann schließen wir ab. Kennt ihr eine Gemeinde von den 7, wo es auch um Wachsamsein geht? Leider haben wir jetzt nicht die Zeit, diese Gemeinde zu studieren. Wisst ihr das? Eine von den 7. Welche Gemeinde bekommt von Jesus einen Rat, was mit Wachen zu tun hat? Echt? Au. Oh. Es ist die Gemeinde Sardes. Es ist die Gemeinde, die wahrscheinlich am wenigsten ja, so in Predigten vorkommt. Aber es ist trotzdem spannend, weil Schwester Weiz sagt, das dritte Kapitel aus der Offenbarung sollte eigentlich die Gemeinde Laodicea sehr gut verinnerlichen, weil auch in dieser Gemeinde auch Punkte von ihr anscheinend drinstecken. Ja? Offenbarung 3. Da möchte ich nur den Vers 3 und 4 lesen. Wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Achtung! Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider, vielleicht erinnert ihr euch an Offenbarung 16, Vers 15, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Das wünsche ich euch, dass wir mit Jesus einmal mit weißen Kleidern im Himmel sein werden und dass wir aber wachsam sind und ja, auch aus unseren eigenen Reihen werden Menschen aufstehen. Das wird leider kommen. Deswegen ist es so wichtig, wachsam sein. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn zu uns wiederkommen lässt, damit er uns heimholen mag zu dir. Vater, Herr, du hast aber auch gesagt, dass wir wachsam sein sollen. Wir sollen nicht einfach schlafen und warten, bis es soweit ist und dann Juhu schreien, sondern wir sollen jetzt hier heute wachsam sein, im Gebet, in der Danksagung, in dem Bekennen und Erkennen von Sünden. Vater, Herr, wir sollen auch mit unserer Hingabe wachsam sein. Was für Hingabe haben wir zu dir? Was für ein Dienst für dein Werk tun wir? All das beinhaltet das Wort wachsam sein. Auch über mein Kleid, was du mir durch Jesus Christus gegeben hast. Herr, wir haben alle schmutzige Kleider, aber du hast sie durch Jesus rein gemacht. Bitte helf uns, dass wir sie auch rein behalten, lieber Vater. Ich danke dir dafür. Danke, Vater, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der alles uns geschenkt hat, seinen Sohn. Jetzt bitte ich dich für jeden Einzelnen, der heute hier war, bring du jeden Einzelnen gut nach Hause. Segne du uns in der neuen Woche. Hab Lob und Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Amen.